ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und als ich heute Morgen auf meine Wetter-App geguckt habe, da habe ich die Farben Rot und Violett gesehen. Luftqualität in Hamburg immer noch sehr schlecht. Und als ich in der Apotheke ein Medikament für meine allergiegeplagte Tochter holen wollte, da ist vor mir gerade die letzte Packung über die Theke gegangen. Beides hängt zusammen, die schlechte Luftqualität und die vielen Allergieschübe. Da kümmern wir uns drum in dieser Podcast-Episode. Außerdem klären wir, warum heute früh erstmal keine U-Bahn fahren konnte in Hamburg. Als allererstes schauen wir aber auf den Tankerunfall in der Nordsee, ausgelöst durch den Zusammenstoß mit dem Frachter einer Hamburger Reederei.
So Long has collided with tanker Stena Immaculate. Both vessels are abandoning.
So Long ist mit dem Tanker Stena Immaculate kollidiert. Beide Schiffe werden evakuiert. Schiffe, die Ausrüstung zur Feuerbekämpfung an Bord haben oder mit Such- und Rettungsaktionen unterstützen können, kontaktieren Sie die Humber Coast Guard auf Kanal 1-6. Das Schiff Stena Immaculate hat Kerosin geladen, das in Flammen steht und ins Wasser gelaufen ist.
Ja, so dramatisch hat sich der Mayday-Ruf der britischen Küstenwache angehört. Das sind die Themen, die Hamburg bewegen, heute am Dienstag, den 11. März. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Es sind heftige Bilder von der Nordsee, vom brennenden Tanker Stena Immaculate vor der britischen Küste. Schwarze Rauchschwaden, die in den Himmel steigen, sieht man da und es gab auch mehrere Explosionen. Knapp 35 Millionen Liter Flugzeugtreibstoff hatte das Schiff geladen. Gestern Morgen wurde es von dem Frachter So Long von der Hamburger Reederei Ernst Russ gerammt, als es gerade vor Anker lag. Auf beiden Schiffen war nach dem Unglück ein Brand ausgebrochen. Dietrich Lehmann ist bei uns in der Redaktion derjenige, der sich am besten mit allen Themen rund um die Schifffahrt auskennt. Und du recherchierst gerade zu dem Unfall in der Nordsee. Die meisten Besatzungsmitglieder konnten ja an Land gebracht werden, aber ein Crewmitglied wurde noch vermisst. Müssen wir davon ausgehen, dass er es nicht geschafft hat?
Also davon geht auch die britische Regierung aus. Mittlerweile gibt es die Eilmeldung, dass man eben nicht mehr damit rechnet, dass man diesen Mann noch lebend findet. Ob er ins Wasser gestürzt ist oder aber an Bord nicht es geschafft hat, wirklich runterzukommen von dem Frachter der Hamburger Reederei Ernst Russ, das ist unklar.
Die meisten Crewmitglieder konnten immerhin gerettet werden von beiden Schiffen. Das Feuer auf dem Tanker ist ja mittlerweile auch gelöscht. Wie geht es jetzt weiter mit den Bergungsarbeiten?
Also da laufen natürlich auf Hochtouren die Überlegungen und vor allen Dingen ist es auch eine Geldfrage. Es ist immer sehr komplex, wenn es so einen Seeunfall gibt. Da werden Versicherungen eingeschaltet. Es ist nicht nur eine Versicherung und die müssen sich dann überlegen, wen beauftragen wir jetzt. Notfallmäßig versucht man natürlich erstmal die Umweltschäden im Griff zu behalten, also dass sich Öl nicht ausbreitet. Und das Wahrscheinlichste, was man auch versuchen wird in solchen Fällen meistens ist, kann man diese havarierten Schiffe, auch wenn sie ausgebrannt sind, in einen Hafen bringen, damit es eben nicht noch droht, dass da wirklich eine größere Katastrophe im Laufe der Zeit passiert, wenn die Schiffe untergehen vor Ort. Also eben, dass man versucht, diese Schiffe zu retten und dann kontrolliert zu entladen, auch wenn es vielleicht nicht mehr zu retten ist, das Schiff an sich.
Wie konnte es zu diesem Zusammenstoß kommen? Weiß man da schon etwas?
Also offiziell gibt es da noch keine Erklärung, aber es gibt viele Experten, die sich dazu geäußert haben. Und wenn man sich ein bisschen anschaut, wie sind diese beiden Schiffe unterwegs gewesen? Der Tanker lag vor Anker, nicht in einem ausgewiesenen Ankergebiet, Redegebiet, aber durchaus einem Gebiet, wo man ankern darf, wo man das machen kann. Auf hoher See kann man sowieso ja relativ viel machen, aber er war auch nicht in einem Verkehrsgebiet. Also gibt es noch das zweite Schiff, den Frachter der Hamburger Reederei Ernst Russ, die So Long. Die ist mit relativ hoher Geschwindigkeit, 16 Knoten, das sind so knapp ungefähr 30 Stundenkilometer unterwegs gewesen auf einem Kurs, wo das Schiff wirklich ja fast wöchentlich unterwegs war. Also man muss sich das vorstellen wie auf einem Korridor. Man fährt vom Norden Großbritanniens runter zum Festland Europas und dieses Schiff fährt da fast jede Woche lang. Da kann man sich natürlich überlegen, ist die Crew vielleicht nicht aufmerksam genug gewesen? Jedenfalls zeigen die Aufnahmen der elektronischen Schiffsdaten, dass man sehen kann, da hat es keinen hat niemand gebremst, da hat auch noch niemand versucht, im letzten Moment irgendwas, ein Ausweichmanöver zu machen. Zumindest legen das die Daten im Moment nahe.
Klingt so ein bisschen so, als wäre das überraschend gewesen, dass da dieses Schiff vor Anker lag. Da kamen dann vielleicht auch mehrere Dinge zusammen. Der Tanker hatte ja, wie gesagt, Flugzeugtreibstoff geladen, der teilweise ins Wasser gelaufen ist. Auch bei dem Frachter gab es ja die Befürchtung, dass da Gefahrenstoffe an Bord sein könnten, aber das hat sich zum Glück nicht bestätigt.
Also heute Nachmittag hat uns die Reederei nochmal bestätigt, ja, wir hatten Container an Bord, in denen früher tatsächlich mal Gefahrgut geladen war, aber diese Container waren mittlerweile leer. Man beobachte, was mit diesen Containern jetzt an Bord ist, aber die Befürchtung, dass es da wirklich schwere Umweltgifte auch an Bord sind, die zumindest hat die Reederei im Moment dementiert.
Na Gott sei Dank, jetzt kommt es noch darauf an, was aus dem Flugzeugtreibstoff wird. Vielen Dank, Dietrich. Wenn ihr gerade in Hamburg mit Bus und Bahn unterwegs seid, dann hört ihr bestimmt auch viele Schniefen und Schnauben. Und das liegt nicht nur an der hartnäckigen Grippewelle, sondern auch daran, dass sehr viele Hamburgerinnen und Hamburger gerade einen heftigen Allergieschub haben. Es ist richtiges Allergiewetter und allgemein ist die Luftqualität auch ziemlich schlecht. Die Feinstaubbelastung ist zurzeit sehr hoch in Hamburg. Wetterexperte Frank Böttcher erklärt das so.
Es ist eine Wetterlage, die ganz typisch ist für die Jahreszeit. Hohe Belastung an Feinstaub verursacht durch Pollenflug. Es sind ganz aktuell vor allen Dingen die Erlenpollen, die wirklich massiv unterwegs sind. Für die Allergiker gibt es die gute Nachricht, dass die Pollenbelastung in den kommenden Tagen nachlässt. Ab Mittwoch kommt eine deutlich kühlere Luftmasse, frische Meeresluft kommt herein, sinkende Temperaturen und der Austausch der Luftmasse sorgen dann für frischere Luft. Für alle anderen bedeutet das mehr Wolken, ein bisschen Regen und nicht ganz so viel Sonnenschein.
Also die gute Nachricht ist, ab morgen soll es besser werden, jedenfalls für alle, die gegen Pollen allergisch sind. Das war schon krass heute Morgen. Ob U1, U2, U3, U4, es fuhr erstmal keine einzige U-Bahn. Das hatten wir so auch noch nicht. Der Grund, es war kein Strom da. Rechtzeitig zur Rush-Hour lief dann wieder alles zum Glück. Unser Reporter Finn Kessler kennt die ganze Geschichte. Finn, was war da heute früh los?
Also es fuhr zunächst nicht eine U-Bahn, du hast es gerade schon erwähnt, und der Grund für diesen Zwischenfall war ein Software-Update, das nicht zu Ende installiert wurde. Ich muss da so ein bisschen mal den Hintergrund beleuchten. Dazu muss man nämlich wissen, dass der Strom bei der Hochbahn generell in der Betriebspause nachts im gesamten Netz immer abgestellt wird. So können dann gefahrenlos Arbeiten an den Schienen durchgeführt werden, und in der vergangenen Nacht kam eben noch dazu, dass in dieser Pause auch ein Software-Update installiert werden sollte. Dabei gab es aber Probleme, weil die Netzwerkverbindung offenbar irgendwie abbrach und es konnte nicht zu Ende installiert werden. Und dieses ganze Stromnetz, das wird dann zentral wieder hochgefahren, wenn der Betrieb anläuft, und das hat dann nicht mehr funktioniert, und so mussten dann die Techniker in der ganzen Stadt, also in die ganze Stadt einmal ausschwärmen und manuell jede Strecke wieder anschalten, also den Strom wieder auf die Schiene bringen, und das hat eine Weile gedauert.
Ein Software-Update, das nicht richtig durchläuft, das kennen viele von uns, mich eingeschlossen, auch vom heimischen Rechner. Und das kann ja auch mal böse ausgehen. Aber wenn bei uns am Laptop sowas nicht funktioniert, dann hat das natürlich nicht solche Folgen. Ist sowas schon mal vorgekommen bei der Hochbahn?
Also ich habe das noch nicht mitbekommen in der Zeit, in der ich jetzt Reporter bin und aus der Stadt berichte. Ich habe auch mal mit der Hochbahn darüber gesprochen und eine Unternehmenssprecherin, die kam so ein bisschen ins Plaudern, und die sagte, sie sei schon 10 Jahre bei der Hochbahn und habe so etwas noch nie erlebt. Also das war heute ein zum Glück seltener Zwischenfall, der ja nochmal glimpflich ausgegangen ist. Aber den Mitarbeitern der Hochbahn standen die Schweißperlen schon auf der Stirn heute früh.
Vielen Dank, Finn, dass du uns das nochmal erzählt hast. Es ist glimpflich ausgegangen und zum Glück läuft jetzt ja auch alles wieder.
Sehr gerne.
An der Uni Hamburg sollte es eigentlich genau um das Thema gehen, das heute auch ein Hamburger Gericht beschäftigt hat. Judenfeindlichkeit, Antisemitismus, Antizionismus, aktualisierte Formen antijüdischer Gewalt. Ja, das war der Titel der Ringvorlesung, also einer öffentlichen Veranstaltung an der Uni. Und genau bei dieser Ringvorlesung soll es zu einer judenfeindlichen Gewalttat gekommen sein. Angeklagt ist eine junge Muslima, die auch bei dem pro-palästinensischen Protestcamp nahe des Dammtorbahnhofs aktiv gewesen sein soll. Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner hat die Verhandlung heute verfolgt. Elke, dieses Thema ist wahnsinnig aufgeheizt, wahnsinnig sensibel. Auch der Nahostkonflikt spielt da immer wieder mit rein. Hat man das auch gemerkt heute bei der Gerichtsverhandlung?
Ja, das hat man gemerkt. Also dieser Nahostkonflikt, der wurde nie ausdrücklich benannt, aber er war mit im Raum. Also man hat ihn gespürt. Ich fand die Stimmung von vornherein wirklich sehr gereizt, muss ich sagen. Also vor allem auch so in der Interaktion der Anwälte, also des Anwalts der Angeklagten und Anwalt der Nebenklägerin. Das ist die Frau, die damals da verletzt worden sein soll. Da war das so beispielsweise, dass irgendwann der Anwalt der Angeklagten eine Zeugin fragte, wie ist denn ihre politisch-religiöse Haltung? Und da sind natürlich alle an die Decke gegangen, große Empörung. Und es war auch waren sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer da. Der letzte Platz war besetzt. Also es ist ein Verfahren, das viel Aufmerksamkeit bekommt. Und das liegt natürlich an dem Hintergrund, an dem Nahostkonflikt.
Schauen wir mal, worum es jetzt konkret geht bei diesem Verfahren, diese Gewalttat, dieser Vorfall. Was genau ist da im Mai passiert während dieser Ringvorlesung?
Ja, also diese Ringvorlesung, die war der Rahmen des Ganzen. Es ging da ja um Antisemitismus. Der Dozent soll aber vorher ausdrücklich gesagt haben, dass er sich nicht zum aktuellen politischen Konflikt äußern will, sondern dass er auf wissenschaftlicher Ebene über Theorien über Antisemitismus sprechen möchte. Das hat er auch getan. Und gegen Ende der Vorlesung soll dann auf einmal die jetzt Angeklagte reingekommen sein, soll da wohl sehr provokante Fragen gestellt haben, die aber eben doch mitten in dieses politische Minenfeld rein gezielt haben, soll da sehr provokant, sehr aggressiv gleich aufgetreten sein, woraufhin das auch alles beendet wurde. Die Leute haben da wohl genervt ihre Sachen gepackt und sind rausgegangen, sie dann auch. Und draußen soll sie dann eine Frau beleidigt haben. Die Frau ist die Ehefrau des Organisatoren der Ringvorlesung. Und sie ist selber im Vorstand der deutsch-israelischen Gemeinschaft. Und da soll die Angeklagte sie halt beleidigt haben. Und dann wollte die andere Frau das alles filmen mit dem Handy. Und da soll die Angeklagte versucht haben, ihr das Handy zu entreißen, soll sie dabei geschlagen haben, sodass beide auf den Boden fielen. Und die eine Frau wurde auch tatsächlich richtig im Gesicht ein bisschen verletzt.
Welche Reaktionen hat das damals ausgelöst?
Na, das hatte schon ziemlich Wogen geschlagen, ne? Also es gab sehr viele Schlagzeilen dazu. Und ich weiß auch, dass damals der Uni-Präsident sich in einer Erklärung ausdrücklich davon distanziert hat. Der Hamburger Antisemitismusbeauftragte Stefan Hensel hat sich entsetzt gezeigt. Die Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank hatte sich geäußert. Also es war ja da auch eine politisch sehr, sehr aufgeheizte Stimmung. Es war ja gerade ein halbes Jahr her, dass es halt den Überfall der Hamas da auf Israel gegeben hatte. Und es war alles sehr, sehr aufgeheizt und es hat sich einfach jetzt auch heute im Prozess noch weiter fortgesetzt, kann man sagen.
Auf der einen Seite also verständliche Empörung über diesen Vorfall. Auf der anderen Seite eine angeklagte Muslima. Hat sie sich schon geäußert?
Nee, sie hat sich noch nicht geäußert. Ihr Anwalt hat gesagt, dass sie das wohl noch tun wird zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist jetzt eher unüblich, muss man sagen. Die Angeklagten haben ja zu Beginn des Prozesses die Möglichkeit, sich zu äußern. In der Regel tun sie das auch, ist aber natürlich nicht zwingend. Sie können das selber entscheiden, ob und wann. Und hier hat er explizit gesagt, dass sie sich erst die Zeuginnen und Zeugen anhören möchte und sich dann äußern möchte. Was aber, kann man auch gleich sagen, so eine Aussage natürlich immer ein bisschen schwächt. Interessant in dem Zusammenhang ist vielleicht, dass die Frau noch eine zweite Anklage auch hat. Und zwar war sie wohl aktiv bei diesem pro-palästinensischen Camp nahe des Dammtor-Bahnhofs damals auch. Und da soll sie auch mal bei einer, als ein junger Mann da wohl von der Polizei angehalten wurde, wie auch immer, soll sie sich irgendwie eingemischt und einen Polizeibeamten auch wohl relativ aggressiv attackiert haben. Also es gibt noch eine zweite Anklage gegen sie, wo sie auch in diesem ganzen aufgeheizten politischen Feld sehr aggressiv, provokant aufgetreten sein soll.
Und das spiegelt sich sicherlich auch alles weiterhin im Gerichtssaal wieder. Du wirst das verfolgen. Vielen Dank erstmal bis hierhin und wir hören dann von dir, wie es ausgegangen ist.
Auf jeden Fall, sehr gerne.
Und damit sind wir für heute schon wieder am Ende angekommen. Eine schöne Geschichte habe ich aber noch für euch, falls ihr wie ich den Alster-Pavillon gerne mögt. Ab August übernehmen den neue Betreiber. Die Hamburger Ratsherrnbrauerei und der Koch Hannes Schröder haben sich zusammengetan. Und das Beste ist, das Dach soll künftig für die Gäste geöffnet werden. Dauert noch ein bisschen, aber im Frühjahr 26 werde ich mich bestimmt mal da draufsetzen und auf die Alster gucken. Vorher gibt's aber noch ein paar Folgen Hamburg heute. Abonniert uns gerne oder schenkt uns ein paar Sterne. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen schon wieder. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.